Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem Vortrag, der angekündigt ist, wie legt Origenes die Schöpfungsgeschichte aus und wie verhält sich diese Auslegung zu derjenigen von Swedenborg. Origenes war ein Theologe, der im 2. bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts gelebt hat und der sich auch um geistige Schriftauslegung bemüht hat. Und deswegen möchte ich ihn jetzt betrachten. Swedenborg schreibt ja in seinem Werk Die wahre christliche Religion, seinem abschließenden Werk, in dem er seine wesentlichen Gedanken systematisiert, also eine systematische Theologie, eine Dogmatik, könnte man sagen. Da gibt es ja auch ein Kapitel über die Heilige Schrift. Und da schreibt er, das Wort Gottes enthält einen bis jetzt unbekannten geistigen Sinn. Und das ist eine interessante Bemerkung, weil wenn man sich mit der Theologiegeschichte beschäftigt, dann merkt man ja durchaus, dass es in der alten Kirche, also in der jungen Kirche muss man eigentlich sagen, in der frühen Kirche, eine starke Bemühung gegeben hat, den geistigen Schriftsinn auszulegen. Gut, man kann sagen, Swedenborg begründet die geistige Schriftauslegung quasi kosmologisch, also mit der Schichtung der Welten, denn er schreibt hier weiter, wer möchte nicht seine Zustimmung dazu geben, wenn behauptet wird, dass das Wort Gottes infolge seiner Göttlichkeit dem Innersten nach geistig ist? Wer hatte aber bis jetzt gewusst, was das Geistige ist und wo im Worte es verborgen ist? Das Wort ist aber deshalb seinem Innersten nach geistig oder göttlich, weil es vom Herrn Jehova herabkam und durch die Engelshimmel hindurchdrang. Das an sich unaussprechliche und unfassbare Göttliche wurde nämlich im Herniedersteigen zuerst der Fassungskraft der Engel und dann der Menschen angepasst. Also man sieht, er hat eine Vorstellung vom Wort, dass es im innersten Kern quasi göttlich ist. Es steigt vom Herrn Jehova herab, wie er sagt, der ja Mensch wurde als der Logos, das Wort, und wird dann eben der Fassungskraft der Himmel, also der Engelshimmel und schließlich der Menschenwelt angepasst. Also daraus kann man dann eben schließen, dass Swedenborg seine Vorstellung vom inneren Sinn, ich habe jetzt eben gesagt, kosmologisch begründet. Also das Wort wird eingefärbt durch die einzelnen Welten, die göttliche Welt, die Engelswelt, die Menschenwelt. Und die theologische Wissenschaft hat ja nun sehr gut gezeigt, kann man sagen, wie das Wort Gottes eben auch des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes in den Kulturen, in den untergegangenen Kulturen eine Rolle spielt und so weiter. Aber trotzdem möchte ich sagen, dass eine Bemühung um den inneren geistigen Sinn eigentlich der christlichen Kirche in die Wiege gelegt worden ist. Und insofern ist die Erkenntnis, dass das Wort Gottes einen geistigen Sinn enthält, doch nicht so unbekannt, wie man es aus diesem Satz zunächst entnehmen könnte. Aber es ist eben nun interessant, sich mal so einen Altmeister der geistigen Schriftauslegung, nämlich Origenes, an einem bestimmten Fallbeispiel anzuschauen und dann vielleicht mal ein bisschen zu vergleichen, wie sich das zu Swedenborgs Auslegung des geistigen Sinnes verhält. Und das möchte ich jetzt eben mal vorführen, und zwar anhand eines bekannten Textes, nämlich des Textes von der Schöpfungsgeschichte, den wir ja schon mehrfach mal behandelt haben, aber noch nicht in dieser Vergleichsweise. Und da brauche ich die Bibel dazu. Also es ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass das Bewusstsein, dass in der Bibel oder sagen wir jetzt mal genauer im Alten Testament, also der Bibel der ersten Christen, die ersten Christen hatten ja noch nicht das Neue Testament, ihre Schrift war das sogenannte Alte Testament. Darauf haben sie sich bezogen. Und die früheste Form der Schriftauslegung ist eigentlich die geistige Schriftauslegung. Die ist der frühen Christengemeinde also wirklich gleichsam in die Wiege gelegt. Und das möchte ich am Anfang kurz demonstrieren. heute, wenn man an den Universitäten eben Bibelauslegung studiert, dann hört man meistens in der ersten Vorlesungsrunde, dass wir uns hier ja einig sind, also der Professor und die Studenten, dass die Bibel zu lesen ist wie jedes andere Buch der Weltgeschichte auch. Und ich sehe darin eine gewisse Tragik, dass das Luthertum die Bibel quasi herausgehoben hat aus der Tradition, aber anschließend dann eben doch ein Stück weit den Zugang zur göttlichen Dimension verloren hat. Die menschliche Dimension gibt es auch und da kann man Wunderbares entdecken. Das ist eben die Anpassung an die Menschenwelt, aber es gibt eben doch noch eine andere Dimension. Und die geistige Schriftauslegung, die in den ersten Jahrhunderten, also bis ins Mittelalter hinein blühte, die ist in Verruf geraten, weil sie natürlich auch ein bisschen unter dem Eindruck dann, besonders in der Spätzeit, stand, dass man aus den Schriften alles herauslesen kann. Also so eine gewisse Willkür der geistigen Schriftauslegung. Das ist vielleicht auch etwas, wo Swedenborg drauf Wert legt. Er meint ja, dass man das nicht so willkürlich angehen kann und muss, weil eben die einzelnen Symbole wie Stein, Sonne, Wasser und so weiter stehende, gleichbleibende Grundbedeutung haben. Der Stein ist eben immer was Hartes und bezieht sich auf Dauerhaftes, also die Wahrheit hinsichtlich ihrer Dauerhaftigkeit. Wenn jemand stirbt, kriegt er dann von euch wahrscheinlich auch noch immer einen Stein auf seinem letzten Grundstück halt, zur Bewahrung seiner wichtigsten Daten halt, nicht wahr? Überlegt euch, ob ihr auch eine Botschaft draufmeißelt und nicht nur Geburts- und Todesdatum, ne? Denn Steine stehen für die Dauerhaftigkeit des Wahren, sollte man dann auch so nutzen. Aber ich möchte kurz demonstrieren, anhand von zwei Stellen aus dem Neuen Testament, dass eben geistige Schriftauslegung quasi zur Geburtsstunde des Christentums gehört. Und da kann man mehreres auswählen, aber ich habe jetzt eine Stelle aus der Apostelgeschichte, der Kämmerer aus dem Morgenland. Die geht folgendermaßen. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus, also ein der Jünger und Apostel dann Jesu. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, stehe auf und gehe gen Süden auf die Straße, die von Jerusalem geht, hinab nach Gaza, dass da Wüste ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Mohrenland, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin im Mohrenland. An anderen Stellen ist da die Übersetzung Äthiopien, ist aber jetzt nicht so wichtig. Welcher über ihre ganze Schatzkammer verfügt, muss das wohl heißen, der war gekommen nach Jerusalem, um anzubeten. Also jemand aus dem Mohrenland, aus Äthiopien, war nach Jerusalem gekommen, um im Tempel eben anzubeten. Das wäre also jemand, der dem Judentum nahe steht, obwohl er nicht Jude ist wahrscheinlich. Und der zog jetzt wieder heim, ins Mohrenland also, ne? Versteht er die Sache? Er ist als jemand, der der jüdischen Lehre nahesteht, nach Jerusalem gegangen, um anzubeten. Also er stand dem also nahe und ist jetzt wieder auf dem Heimweg. Und zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, gehe hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sprach, verstehst du auch, was du liest? Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufsteige auf den Wagen und sich zu ihm setze. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Und jetzt wird zitiert, und zwar aus Jesaja-Buch, und zwar ist das Jesaja 53. Das ist das vierte Lied vom Gottesknecht. Und da liest er also Folgendes. Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm still ist vor seinem Scherer, so hat er nicht aufgetan seinen Mund. In seiner Niedrigkeit ward ihm gerechtes Urteil versagt. Wer wird von seinem Geschlechte reden? denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Zitat Ende. Das ist also aus Jesaja 53, das ist das berühmte Lied vom Gottesknecht. Da hat man im Alttestamentler in der Vorlesung gesagt, habe ich noch in Erinnerung, wenn man nicht wüsste, dass dieser Text schon vor Karfreitag und Ostern in der Jesaja-Rolle stand, da haben wir jetzt die Jesaja-Rolle von Qumran, die also vorchristlich ist, dann würde man das für eine christliche Fälschung halten, also für eine christliche Interpolation in den Jesaja-Text. Denn der passt so haarklein auf Karfreitag und Ostern, dass man dann sicherlich irgendein gescheiter Theologe diese These aufstellen würde. Gut, da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von sich selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und dann geht die Reise weiter, sie kommen an eine Wasserstelle und der Kämmerer wird dann getauft. Nicht wahr? Also was passiert hier? Eine Stelle aus dem Alten Testament, und zwar aus den Propheten, wo namentlich Jesus nicht erwähnt wird, die wird von Philippus, einer Person aus dem engsten Umkreis Jesu, auf Jesus gedeutet. Und da fängt die Erkenntnis an, dass in den Schriften des Alten Testamentes ein bis dato verborgener Sinn enthalten ist, denn man kann diese Texte nun auf Jesus hin deuten und lesen und sie bekommen von daher erst ihren vollen Klang, als hätte man den Schlüssel gefunden zur Schatzkammer der Tora und der Propheten. Und das ist der Beginn der christlichen Interpretation des Alten Testamentes, beziehungsweise dann eben der geistigen Interpretation des Alten Testamentes. Jetzt kann man sagen, das funktioniert oder ist angewendet worden nur auf bestimmte Texte im Alten Testament. Also der eignet sich nun besonders gut dazu. Oder Weihnachten, nicht wahr, werden wir auch wieder Texte hören. Ein Licht scheint in der Finsternis und sowas alles. Wieder wandeln in Todesschatten und so. Und dazu jetzt noch eine zweite Stelle aus dem Neuen Testament. Das ist die Sache mit den Emmaus-Jüngern, wo also Jesus sich unerkannt zu den Jüngern hinzubegibt, die ganz traurig sind, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Und dann entwickelt sich eben ein Gespräch. Und am Ende sagt dann Jesus, er sprach aber zu ihnen: Das ist's, was ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Also ich ist hier Jesus. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Jetzt haben wir also nicht nur eine Psalmenstelle, Jesaja 53, sondern jetzt haben wir praktisch das gesamte Alte Testament, so wie die Juden es sich aufteilen, hier uns vorexerziert. Dann das Gesetz des Mose, das ist die Tora, dann kommen die Propheten und dann gibt es noch einen dritten Teil in der jüdischen Bibel, die Schriften. Tora, Neviim, Beketuvim. Die Tora, die Propheten und die Schriften. Von den Schriften sind hier nur die Psalmen erwähnt. Die anderen beiden Teile werden hier vollständig erwähnt. Also Jesus sagt hier, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Also mit anderen Worten, das gesamte Alte Testament handelt in der Auslegungsweise Jesu, der höchsten Autorität des Christentums, von ihm. Es ist also christlich zu lesen. Also, das heißt, man kann jetzt sagen, das wäre der Anfang der christlichen Interpretation des Alten Testamentes. Aber es ist eben gleichzeitig auch der Anfang der geistigen, der spirituellen Interpretation des Alten Testamentes, weil es in der Konsequenz bedeutet, wenn also Tora, Propheten und zumindest mal die Psalmen, wenn also die drei Teile der jüdischen Bibel von Jesus handeln, dann handelt ja, wenn man die Tora eben kennt, da sind ja nicht nur die hübschen Geschichten von Abraham, Isaak, Jakob und Josef und so weiter drin, sondern geht ja weiter, dann kommt der Exodus, ist auch noch ganz schön. Und dann stockt die ganze Geschichte und kommt ein riesengesetztes Werk, ne, was man meistens nicht liest. Stiftshütte und Priestertum und Opfergesetzgebung und so weiter, bis die sich endlich mal wieder in Bewegung setzen und voranschreiten. Und das Ganze soll also von Jesus handeln. Ja? Also auch die Stiftshütte, auch der Priestertum soll von Jesus handeln. Man versteht, wenn Jesus dann eben im Neuen Testament, im Johannesevangelium, im Tempel zu Jerusalem steht und sagt, reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Und die sagen, also du Jungspund, nicht wahr, der ist 46 Jahre dran gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufbauen. Und dann merkt der Evangelist an, er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Das heißt also, da sieht man, was passiert da. Da ist, ich sage es mit Swedenborgs Worten, Swedenborg würde das so formulieren. Er kündigt hier an, dass der äußere, kultisch vorbildende Gottesdienst, bei Swedenborg gibt es immer den Begriff der Vorbildungen, nicht wahr? Dass der vorbildende, repräsentative, kultische Gottesdienst übertragen wird, zusammengefasst wird in einer Person, nämlich in der Person Jesu Christi. Jesus Christus ist der wahre Tempel, Jesus Christus ist laut Hebräerbrief der hohe Priester. Und das kann man alle durchdeklinieren. Er ist der, der sich vollständig dem Vater hingibt, also das wahre Opfer, Opfergabe, der sich vollständig hingibt und so weiter. Er ist Passa und Ostern, ne, ist alles in einer Person. Das heißt also, Swedenborg formuliert das dann so, die gesamten Vorbildungen des Alten Testamentes, was dort in einem Kultdrama sozusagen dargestellt wird, wird in Jesus Christus in einer Person zusammengefasst. Damit wird der äußerlich kultische Gottesdienst zu einem lebendigen Gottesdienst übertragen in das Leben einer Person. Das gesamte Leben Jesu ist letztlich die Verlebendigung der kultischen Aussagen des Alten Testamentes. Und die größte Zusammenfassung dieses Vorgangs, die könnte man im Johannesevangelium sehen. Der sagt dann, also in einer steilen Formulierung, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ja, das ist nicht nur, dass da so ein vorweltlicher Logos, so kann man es auch deuten, Swedenborg macht das auch, die göttliche Weisheit, das göttlich Wahre wird Mensch, aber man kann das auch so deuten, dass man darunter eben auch versteht, dass das gesamte Alte Testament Fleisch wird, also in eine Person übertragen wird. Und damit beginnt an und für sich eine völlig neue Qualität des Gottesdienstes, dass wir eben eigentlich keine Priester mehr brauchen und so weiter, weil das Ganze ein inneres Geschehen ist. Also, was habe ich damit gesagt? Ich habe damit gesagt, dass die im Neuen Testament anhebende christliche Interpretation des Alten Testamentes nichts anderes ist als die vergeistigte Interpretation des Alten Testamentes, wo wir das jetzt alles, Tempel und Opfer, wo wir das alles auf uns, erst zunächst auf Christus, aber von Christus aus auf die Christen beziehen müssen. Also christliche Interpretation und geistiger Schriftsinn hängen untrennbar zusammen. Und Swedenborg schreibt dann auch am Anfang seines Hauptwerkes die himmlischen Geheimnisse. Ne, das sind ja diese berühmten 8 Quartbände voll Unsinn, laut Kant. Die beginnen folgendermaßen, dass das Wort des Alten Testamentes Geheimnisse des Himmels enthält und dass alles und jedes in ihm eine Beziehung hat, und jetzt hört, eine Beziehung hat auf den Herrn, seinen Himmel, die Kirche, den Glauben und das, was zum Glauben gehört, er sieht kein Sterblicher aus dem Buchstaben. Denn aus dem Buchstaben oder dem Sinne des Buchstabens sieht niemand etwas anderes, als dass es im Allgemeinen sich beziehe auf das Äußere der jüdischen Kirche. Während doch überall ein Inneres ist, das nirgends offen vorliegt, im Äußeren, ausgenommen sehr wenig, das der Herr geoffenbart und den Aposteln erklärt hat, wie zum Beispiel, dass die Opfer den Herrn bedeuten, das Land Kanaan und Jerusalem den Himmel. Daher dieser auch genannt wird, das himmlische Kanaan. und Jerusalem, desgleichen das Paradies. Also es gibt so gewisse Andeutungen. Aber hier definiert Swedenborg praktisch den inneren geistigen Sinn, den er in der wahren christlichen Religion, was ich euch am Anfang vorgelesen habe, eher kosmologisch begründet, dass der Herr selber die göttliche Weisheit ist, die sich dann im Absteigen den einzelnen Welten, den Himmel und der Menschenwelt anpasst. Hier trägt Swedenborg praktisch eine Definition sozusagen des geistigen Sinnes vor, die so ähnlich läuft wie das, was wir da im Neuen Testament beobachten können. Alles hat eine Beziehung auf den Herrn, seinen Himmel, die Kirche, den Glauben und was zum Glauben gehört. Also das ganze Alte Testament kann man christlich lesen, sozusagen, nicht wahr? Und die christliche Lesart wäre die geistige Lesart.